SRF 1.
Uhr sind die Mittagsinformationen von Radio SRF. Rendezvous mit diesen Themen. EU-Länder dürfen den Bauern nicht verbieten, Gentech-Pflanzen anzubauen. Die Gefährlichkeit von Gentech-Pflanzen sei nicht bewiesen, urteilt der Europäische Gerichtshof. Dann mit Rückenwind in die Zukunft.
The wind is back in Europe's sails,
sagt EU-Kommissionspräsident Juncker in seiner Rede zur Lage Europas. Wir sagen, ob das mehr ist als der Zweckoptimismus eines Scheidenden. Weniger Verkehrstote ist das Ziel von Via Sicura des Bundes. Doch die Maßnahmen von 2012 werden weniger und weniger. Aktuelles Beispiel, das Alkoholverkaufsverbot an Raststätten, das wohl fallen wird. Und um 13 Uhr der Bergsturz von Bondo. Und plötzlich steht das Leben still.
Es ist schon schwierig. Also ich selber habe auf meinem Tisch, auf meinem Pult immer noch die pendente Dossier vom 23. August.
Das sagt die Bergeller Gemeindepräsidentin Anna Giacometti heute, 3 Wochen später, im Tagesgespräch um 1. Rendezvous am Mikrofon Simon Loy. Schönen Mittag. Den Herstellern von gentechnisch veränderten Pflanzen eröffnet sich ein großes, fruchtbares Feld. Die Verbote von gentechnisch veränderten Pflanzen könnten europaweit aufgehoben werden, wegen eines Urteils des Europäischen Gerichtshofs. Wissenschaftsredaktor Daniel Theiss über ein Urteil mit weitreichenden Folgen.
Obwohl in der EU als Ganzes gentechnisch veränderte Pflanzen prinzipiell zugelassen sind, kennen zahlreiche Mitgliedsländer ein Verbot für einen solchen Anbau. Insbesondere große Agrarländer wie Frankreich, Polen und Deutschland erlauben heute keine gentechnisch veränderten Maissorten wie den BT-Mais von Monsanto auf ihren Äckern. Doch das könnte sich nun bald ändern, wegen des heutigen Entscheids des Europäischen Gerichtshofs. Dieser hatte eine Klage aus Italien zu beurteilen, das ebenfalls ein Verbot kennt. Ein Bauer hatte trotz Verbot den umstrittenen BT-Mais angepflanzt. Der Europäische Gerichtshof sagt nun, dass die Verbote der einzelnen EU-Länder nicht haltbar sind. Begründet wird dies damit, dass ein einzelner Mitgliedstaat auf bloßen Verdacht hin eben keine solchen Verbote aussprechen darf. Das Vorsorgeprinzip, also wenn eine Gefährlichkeit nicht klar wissenschaftlich erwiesen ist, dürfe nicht angewendet werden. Gentechnisch veränderte Pflanzen wie der BT-Mais sind seit jeher umstritten. BT-Mais enthält Gene eines Bakteriums vom Bacillus thuringiensis. Diese Gene sorgen dafür, dass die Maispflanze dann einen Giftstoff produziert. Dieses Toxin kann Pflanzenschädlinge wie den Maiszünsler in Schach halten und deshalb kann der Bauer weniger Pestizide verspritzen. So schont er damit die Böden und die Gewässer. Diesen Vorteilen stehen Befürchtungen gegenüber, dass das Toxin im Essen schädlich sein könnte und dass sich die fremden Gene in der Umwelt unkontrolliert ausbreiten könnten. Bis heute gibt es allerdings keinen schlüssigen wissenschaftlichen Beweis, dass gentechnisch veränderte Ackerpflanzen die Umwelt und den Menschen schädigen. Und genau darauf stützt sich auch das heutige Urteil des Europäischen Gerichtshofs. Und aufgrund dieses Urteils ist es nun möglich, dass die nationalen Verbote, die es heute noch gibt in der EU, bald fallen werden. Ob das Verbot allenfalls auch in der Schweiz fallen wird, zeigt sich dann in rund 4 Jahren, wenn das aktuelle Gentech-Moratorium ausläuft.
Daniel Theiss. Eine weitere Meldung des Tages in der Übersicht. Bitte, Uli Zindl.
Ab welchem Alter müssen ältere Menschen zum Kontrollbesuch beim Arzt, um zu klären, ob sie noch Auto fahren dürfen? Erst ab dem 75. Altersjahr findet auch der Ständerat, also 5 Jahre später als heute. Er hat eine entsprechende parlamentarische Initiative angenommen mit 34-4 Stimmen. Der Bundesrat unterstützt das Anliegen, die Gesundheit der heutigen Seniorinnen und Senioren sei besser als bei Einführung der obligatorischen Untersuchung in den 1970er Jahren, sagte Bundespräsidentin Doris Leuthardt. Der Bundesrat verlangt aber flankierende Maßnahmen, so sollen Betroffene jeweils ein Schreiben mit Informationen und Angeboten rund um das Thema Fahreignung erhalten. An Autobahnraststätten soll künftig Alkohol verkauft werden dürfen. Nach dem Nationalrat hat auch der Ständerat einen Vorstoß angenommen mit 26-14 Stimmen. Nun muss der Bundesrat eine entsprechende Gesetzesvorlage ausarbeiten. Alle Mitgliedsländer in der EU sollen in Zukunft den Euro als Währung haben, auch die ärmeren Länder. Das will EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker. Derzeit verwenden nur 19 von 28 EU-Ländern die Gemeinschaftswährung. Der Euro solle mehr sein als die Währung einiger ausgewählter Länder, sagte Juncker bei einer Grundsatzrede vor dem EU-Parlament in Straßburg. Er sei dazu bestimmt, das einheitliche Zahlungsmittel in der EU als Ganzes zu sein. Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel will kein zweites Fernsehduell gegen ihren Herausforderer Martin Schulz von der SPD austragen. Die Kanzlerin habe am Duell vor 1,5 Jahren gerne teilgenommen, aber dabei werde es bleiben, teilte die Parteizentrale ihrer CDU mit. Kanzlerkandidat Martin Schulz hatte Merkel in einem Brief zu einem zweiten Duell aufgefordert. Schulz argumentierte, wichtige Themenbereiche seien zu wenig zur Sprache gekommen und es brauche ein weiteres Duell, um auch diese Punkte zu diskutieren. Die französische Regierung will an ihren Plänen zur Arbeitsmarktreform festhalten, trotz der landesweiten Proteste der vergangenen Tage. Die Arbeitsmarktreform sei ein Wahlkampfversprechen von Staatschef Emmanuel Macron, sagte die französische Arbeitsministerin in einer Radiosendung. Gestern waren nach Behördenangaben landesweit mehr als 220.000 Menschen auf die Straße gegangen. Die Reform will den Unternehmen in Frankreich mehr Freiräume geben, um Arbeitsverhältnisse aufzulösen. Die Regierung plant, die Reform nächste Woche per Dekret in Kraft zu setzen. Das Wetter, heute und morgen bleibt es windig und oft bewölkt, besonders morgen fällt vielerorts Regen. Heute werden rund 19, morgen etwa 16 Grad erreicht. Einzig im Süden scheint heute noch überwiegend die Sonne bei 22 Grad.
Ja, was würden Sie sagen? Wie geht es der EU heute? EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker jedenfalls sprüht vor Optimismus. In seiner alljährlichen Rede vor dem Europäischen Parlament hat er seine Vision präsentiert, wie er die Herzen und Köpfe der Menschen für das europäische Projekt zurückgewinnen möchte. Oliver Washington.
Jean-Claude Juncker war in den letzten Jahren bei seinen öffentlichen Auftritten oftmals fahrig und hier und da auch schlecht gelaunt. Anders heute. So fokussiert und gut strukturiert wie heute wirkte er schon lange nicht mehr. Das ist auch notwendig, wenn er seiner Präsidentschaft noch eine positive Wende geben möchte. Die ersten 3 Jahre waren dominiert von Krisen und deren Bewältigung, von der Griechenland-Krise, der Flüchtlingskrise, dem Terror und dem Brexit. Nun bleiben Juncker noch 2 Jahre und da hat er sich einiges vorgenommen. Er spricht beispielsweise davon, dass er in den nächsten 2 Jahren noch zahlreiche Freihandelsabkommen mit anderen Partnern abschließen will. Er verspricht eine Strategie, die europäische Industrie zu stärken. Und er erwähnt weitere Maßnahmen zur Bewältigung der Flüchtlingskrise. Hier will die Kommission vor allem die Rückführung von abgewiesenen Asylsuchenden stärken. Eine ehrgeizige Agenda also.
Doch dies allein reicht nicht aus, wenn wir die Herzen, ja auch die Köpfe der Europäer zurückgewinnen wollen.
Betonte Juncker. Im März lancierte die EU-Kommission eine Debatte über die Zukunft der EU und stellte 5 Szenarien zur Diskussion. Da war die Rede vom «weiter wie bisher», von «weniger» oder auch von «mehr Europa». Heute nun präsentierte Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker sein eigenes 6. Szenario. Dieses ist nicht der große Wurf, vielmehr betont er die gemeinsamen Werte Freiheit, Gleichberechtigung und Rechtsstaatlichkeit als Fundament der EU – und versucht damit, den Zusammenhalt der Mitgliedstaaten zu stärken. Indem er die Gleichberechtigung betont und Maßnahmen präsentiert, um diese zu stärken, streckt er die Hand aus in Richtung osteuropäischen Mitgliedstaaten, welche sich oftmals als Bürger zweiter Klasse fühlen. Und gleichzeitig mahnt er sie auch daran, dass die EU ein Rechtsraum sei und Gerichtsurteile einzuhalten seien.
Rechtsstaatlichkeit ist in der Europäischen Union keine Option. Sie ist Pflicht. Unsere Union ist kein Staat, aber sie muss ein Rechtsstaat sein.
Junkers Szenario ist also keine Revolution, sondern vielmehr ein Zurück zu den eigenen Wurzeln. Neben dieser Regierungserklärung und seiner Vorstellung zur EU präsentierte Juncker noch 2-3 weitere Gedanken, welche durchaus als provokative Gedankenanstöße verstanden werden können. So fordert er beispielsweise, dass die Nicht-Euro-Staaten so rasch als möglich dem Euro beitreten sollen. Auch das stärke den Zusammenhalt der EU. Dass diese, Schweden zum Beispiel, das zum Teil gar nicht wollen, übergeht er dabei. Juncker präsentierte also einen Mix zwischen Regierungserklärung, Vision und Provokation. Und dabei sieht er die Zeit günstig, dass vieles von dem auch erreicht werden kann, denn nach den Jahren der Krise hat die EU aktuell tatsächlich wieder Rückenwind. Den gilt es zu nutzen, auch wenn das noch keine Erfolgsgarantie ist.
Oliver Washington hat berichtet. Bier und Wein, das lassen wir an den Autobahnen sein, galt bis jetzt. Doch nun soll das Verkaufsverbot in Raststätten fallen. Überhaupt fallen gerade so einige Restriktionen im Zusammenhang mit der Verkehrssicherheit. Dazu gleich mehr hier im Rendezvous. Und weiter. Der Berg hat ein Infoblättchen geboren. Das neue Gesetz schützt die Anleger nicht wirklich viel besser vor Verlusten. Ein ehemaliges Fotomodell, 28, ohne politische Erfahrung, angelt sich einen einflussreichen Posten im Weißen Haus. Hope Hicks wird Kommunikationschefin. Und Currywurst, Pommes und Frau Merkel.
Ich finde zwar nicht alles gut, was sie macht, aber die hat wenigstens Arsch in der Hose. Wenn sie einen Fehler macht, dann steht sie auch dafür ein.
Ziemlich Politisches von der Kölner Würstelbude, noch vor eins bei uns. Ein Glas Wein oder eine Stange Bier, anders als zum Beispiel in Italien, ist der Verkauf von Alkohol in Schweizer Autobahnraststätten seit mehr als 50 Jahren verboten. Aber dieses Verbot soll jetzt aufgehoben werden, das hat am Morgen der Ständerat beschlossen. Er ließ sich zum Beispiel vom Votum des Glarner SVP-Vertreters Werner Hösli überzeugen.
Natürlich gefährdet Alkohol grundsätzlich die Verkehrssicherheit. Aber wenn wir nicht an die Eigenverantwortung der Selberfahrenden glauben und darauf vertrauen, müssen wir Alkohol generell verbieten.
Und weil neben dem Ständerat bereits der Nationalrat Ja gesagt hatte, muss jetzt der Bundesrat eine Gesetzesvorlage ausarbeiten. Noch gilt es aber, das Alkoholverbot an Raststätten. Was hält man dort davon? Brigitte Mader hat sich im Grauholz auf der A1 bei Bern umgehört.
Eine Schar Senioren und Seniorinnen steuert auf das Autobahnrestaurant zu, zum Mittagessen. Soll man dazu ein Glas Wein trinken dürfen?
Ich finde einfach, es braucht es nicht.
Ja, mal,
schon. Du meinst schon, aber eben, wir nehmen sowieso keinen Alkohol.
Und der Chauffeur dieser Reisegruppe meint:
Ich bin ja der wichtigste Mann im Car und ich bin natürlich nüchtern, alkoholfrei und die Leute dürfen noch gerne ein Glas Wein geniessen.
Er habe gar nicht gewusst, dass es in Autobahnraststätten keinen Alkohol gibt, sagt dieser Mann, der mit einem Sandwich in der Hand aus dem Laden kommt.
Seht ihr, das ist mir nicht mal aufgefallen. Ich selber kein Interesse daran, weil ich selber fahre.
Autofahren und Alkohol geht nicht, klar, sagt auch dieser Autofahrer. Aber
für die, die nicht fahren, sollte es geben. Wäre sicher auch ein gutes Geschäft für die in der Raststätte, mit Alkohol noch etwas auszuschenken.
Ein gutes Geschäft mit dem Verkauf von Alkohol, genau das verspricht sich Rolf Biedermann. Er führt das Hotel und die Restaurants auf der Autobahnraststätte Grauholz bei Bern. Früher, da seien die Leute nämlich fürs Gipfeli am Sonntagmorgen in die Raststätte gefahren, weil sonst nirgendwo ein Laden offen hatte. Doch heute verdienten andere ihr Geld damit. Tankstellenshops, die es in fast jedem Ort gebe. Und die dürften erst noch Alkohol verkaufen.
Es ist einfach nicht ganz in Ordnung, wenn man in die Tankstelle geht, Alkohol einkauft und 50 Meter später gehst du auf die Autobahn. Also ist im Prinzip die gleiche Situation bei uns vor Ort.
Nun soll es in den 36 Raststätten entlang der Schweizer Autobahnen Bier und Wein geben dürfen. Rolf Biedermann setzt sich seit Jahren dafür ein. Man müsse aufhören, die Leute dauernd zu bevormunden.
Ich glaube auch nicht, dass der Gast in ein Autobahnrestaurant geht, dass er sich volllaufen lassen kann. Und dann hockt er ins Auto und geht auf die Autobahn.
0,5 Promille für alle Autofahrer, das gelte ja nach wie vor. Auf der Landstraße wie auf der Autobahn.
Nach mehr als 50 Jahren soll also Schluss sein mit dem Alkoholverbot in Autobahnraststätten. Und dieser Beschluss ist nicht der einzige in dieser Richtung in letzter Zeit. Ebenfalls am Morgen hat, wie gehört, der Ständerat Ja gesagt zu einer späteren ärztlichen Untersuchung von älteren Autofahrerinnen und Autofahrern. Und auf der Traktantenliste steht die Aufweichung von weiteren Massnahmen, die zum Teil erst vor wenigen Jahren eingeführt worden sind. Bundeshausredaktor Kurdin Vinzenz.
Via Sicura. Das war das politische Kind von Bundesrat Leuenberger, ein Maßnahmenpaket für weniger Unfälle mit Toten und Verletzten. Von ursprünglich 60 Maßnahmen wurde zwar nicht einmal ein Drittel umgesetzt, aber Via Sicura erwies sich als erfolgreich, führte tatsächlich zu weniger Unfällen und Opfern auf den Schweizer Straßen. Aber der politische Wind hat gedreht. Mit zahlreichen Vorstößen versuchen bürgerliche Politiker seit einigen Jahren rückgängig zu machen, was in ihren Augen zu weit geht. Einer von ihnen ist Fabio Regazzi, Tessiner CVP-Nationalrat.
Ich glaube, jetzt es ist es Zeit, um ein bisschen diese harte, manchmal halt zu harte Maßnahme zu lockern.
Es geht zum Beispiel um den Raserartikel. Dieser gilt seit gut 4 Jahren und lässt den Richtern wenig Spielraum. Wer auf der Autobahn mit 200 oder mehr geblitzt wird oder mit 100 Stundenkilometern innerorts, bekommt eine bedingte Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr und ist zudem den Fahrausweis los für 2 Jahre. Übertrieben finden Regazzi und seine Mitstreiter. Bei Roadcross, der Stiftung für Verkehrssicherheit, verfolgt man diese Entwicklungen mit einigen Sorgenfalten. Überrascht sei er aber von dieser Gegenbewegung nicht, sagt Roadcross-Sprecher Stefan Krähenbühl.
Vielleicht hat man den Anschein bekommen, dass man zu stark bevormundet wird, als Automobilist insbesondere, aber auch sonst als Verkehrsteilnehmer, und versucht jetzt halt, politisch Stimmung zu machen, um gewisse Gesetze wieder umzukehren.
Für Stefan Krähenbühl ist nicht jede Lockerung gleich gravierend. Schnaps, Wein oder Bier in Autobahnraststätten habe auf die Verkehrssicherheit vielleicht nicht einmal eine messbare Auswirkung, sondern sei einfach ein falsches Signal. Mehr als ein schlechtes Zeichen wäre für Roadcross aber die Aufweichung des Raserartikels. Vor allem, dass der Ausweis nicht mehr 2 Jahre, sondern vielleicht nur noch ein halbes entzogen würde, sei gefährlich.
Das hätte natürlich den Effekt, dass verurteilte Raser inskünftig deutlich früher wieder am Verkehr partizipieren würden. Und gerade beim Rasen weiß man, dass es häufig Wiederholungstäter sind. Wir wären also in der Situation, dass wir wieder mehr Raserdelikte hätten als früher.
Nicht nur im Parlament zeigt sich in den letzten Jahren ein Gesinnungswandel, auch im Bundesrat. Dass man den Raserartikel aufweicht, das Alkoholverbot auf Raststätten aufhebt, die ärztliche Untersuchung erst mit 75 ansetzt, zu all dem sagt der Bundesrat unterdessen ja. Und andere einmal geplante Maßnahmen wie eine Blackbox für notorische Raser oder eine Wegfahrsperre für Alkoholsünder hat er ad acta gelegt. Bundespräsidentin Leuthardt, die Verkehrsministerin, nannte heute im Ständerat einen möglichen Grund, der für diesen Gesinnungswandel mitverantwortlich sein könnte. Die Beobachtung, dass die Autofahrer unterdessen dazugelernt hätten, zum Beispiel beim Alkohol.
Man muss sagen, gerade auch Junglenker und Junglenkerinnen gehen sehr diszipliniert um mit Alkohol. Und insofern glaube ich schon, hat sich hier eben das Verhalten, der Umgang mit Alkohol geändert.
Weniger Gebote und Verbote, mehr Eigenverantwortung. Diese Devise hat im Moment also Oberwasser, wenn es im bürgerlich dominierten Parlament um den Straßenverkehr geht. Unklar ist, wie das Volk über diese Themen denkt. So rasch wird sich aber das Volk dazu nicht äußern können. Eine Volksinitiative gegen Via Sicura, lanciert von Politikern und Privatpersonen vorab aus der Westschweiz, wird wohl nicht zustande kommen. Erst die Hälfte der Unterschriften ist zusammen. In rund 7 Wochen läuft die Frist ab.
Sie hören Rendezvous, die Mittagsinformationen des Schweizer Radios. 12:45 ist es. Und jetzt geht es ums Geld. Alle versprechen Sie eine tolle und vor allem sichere Rendite. All die Finanzprodukte, die einem der Bankberater im persönlichen Gespräch gerne vorschlägt. Aber eben versprochen ist schnell nochmal was. Doch die Wirklichkeit sieht oftmals anders aus. So sicher sind die Produkte und deren Renditen nicht immer. Das hat uns die Bankenkrise gezeigt. Bankkundinnen und Kunden besser schützen, die Finanzprodukte kaufen, das sollten darum 2 Vorlagen, die der Nationalrat heute während Stunden am Beraten ist. Doch von den ursprünglichen Plänen des Bundesrates blieb offenbar nicht mehr sehr viel übrig. Philipp Burkhardt im Bundeshaus, weshalb hat man denn den beiden Finanzvorlagen dermaßen die Zähne gezogen?
Ja, ursprünglich waren die beiden Vorlagen mit den sehr sperrigen Namen Finanzdienstleistungsgesetz FIDLEG und Finanzinstitutsgesetz FINIG eine Reaktion auf die weltweite Finanzkrise im Jahr 2008. Damals verloren viele Kundinnen und Kunden mit fragwürdigen Finanzprodukten ihr Geld. Die damalige Finanzministerin Evelyn Widmer-Schlumpf wollte mit den beiden Vorlagen den Kundenschutz massiv ausbauen. Finanzdienstleister hätten in Streitfällen künftig beweisen müssen, dass sie die Kundschaft korrekt und vollständig informiert haben. Geprellte hätten an Schiedsgerichte gelangen können oder Gruppenklagen einreichen. Ein neuer Fonds hätte die Prozesskosten übernehmen sollen und vieles mehr. Doch die Finanzbranche hat sich mit Vehemenz gegen diese Maßnahmen gewehrt. Von einer Überregulierung hat sie gesprochen und das mit Erfolg. Die Kritik in der Vernehmlassung war dann so vernichtend, dass der Bundesrat die meisten Maßnahmen gleich wieder zurückgezogen hat. Die Vorlagen sind massiv abgespeckt ins Parlament gekommen. Der Ständerat hat sie weiter abgeschwächt und im Nationalrat dürfte man heute nur noch die letzten Zähne ziehen.
Ja, und welche Zähne bleiben denn noch? Gar keine mehr?
Ja, effektiv nicht mehr viel. Die wesentlichste Neuerung dürfte darin bestehen, dass Kundinnen und Kunden künftig ein sogenanntes Basisinformationsblatt erhalten, wenn sie sich für ein bestimmtes Finanzprodukt interessieren. Da würden sie dann über Risiken und Nebenwirkungen einer Finanzanlage aufgeklärt. Nun, Susanne Emmenegger, sie ist Professorin für Bankrecht an der Universität Bern, hat vor wenigen Tagen in einem heute mehrfach zitierten Artikel in der Neuen Zürcher Zeitung festgestellt, mit dem neuen Feedback werde der Anlegerschutz sogar verschlechtert. Sie spricht von einer, Zitat, «Carte blanche» für die Empfehlung von spekulativen Anlagen. Die Finanzbranche sieht das anders. Bankier Thomas Matter, Nationalrat der SVP, hat heute Morgen kritisiert, mit den Vorlagen würden immer noch vor allem die Regulierung und die Bürokratie ausgebaut.
Philipp Burkhardt, die Schweiz ist ja nicht allein mit ihrer Reaktion auf die Finanzkrise. Bemühungen, den Kundenschutz zu verstärken, gibt es international. Erfüllen denn die Vorlagen, wie sie der Nationalrat heute berät, überhaupt diese internationalen Anforderungen noch?
Die Frage stellt sich ernsthaft. Mit den Vorlagen FIDLEG und FINIG würden international gültige Standards, namentlich jene der EU, übernommen, hat der Bundesrat in seiner ursprünglichen Botschaft festgehalten zu den beiden Vorlagen. Nun gehen nationalen Standard hinter diese Standards zurück. Vor allem im Zusammenhang mit der EU-Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Insider kennen Sie unter dem Kürzel MIFID II, könnten sich tatsächlich Probleme abzeichnen.
Vielen Dank für diese Informationen. Aus dem Bundeshaus war das Philipp Burkhardt. 28-jährig, null politische Erfahrung, dafür eine Vergangenheit als Fotomodell. Das entspricht normalerweise nicht dem Stellenprofil für einen Schlüsselposten im Weißen Haus. Doch unter Donald Trump passiert eben manches etwas anders. Auch die Besetzung dieses äußerst einflussreichen Amtes der Kommunikationschefin, eines der Bestbezahlten in der US-Regierung. Aus New York, Fredrik Steiger.
Alles ist Image und Image ist alles. Und vor allem, das Image bin ich. So sieht es US-Präsident Donald Trump. Und das dürfte mit ein Grund sein, dass er in seinen ersten Monaten im Amt bereits drei Kommunikationschefs verschlissen hat. Der bisher letzte, der schillernde Anthony Scaramucci, hat sich um Kopf und Kragen geredet, bereits bevor er überhaupt seinen Posten antrat. Trumps Stabschef, Ex-General John Kelly, der Ordnung schaffen will im Weißen Haus, sorgte dafür, dass er gefeuert wurde. Auf die Ernennung von Hope Hicks dürfte Kelly hingegen kaum Einfluss gehabt haben. Sie genießt das unbedingte Vertrauen des Präsidenten und das seit Jahren und dürfte deshalb ihr Amt weitaus länger ausüben und vermutlich auch mehr Einfluss haben als ihre drei Vorgänger. Schon im Wahlkampf galt, wo immer Trump war, da war auch Hope Hicks.
Where is Hope? Where is Hope? Hope, get up here, Hope. Hope, get up here. She's always on the phone, talking to the reporters.
Sogar als er im Frühsommer den Papst in Rom besuchte, war sie als einzige aus seinem Stab dabei. Politische Erfahrung hat sie keine, politische Ambitionen auch nicht. Und falls sie überhaupt eine politische Meinung hat, dann äußert sie sie nicht. Nie. Sie steht hinter Donald Trump, zu 100%. Basta. Genau das dürfte seine Wertschätzung für sie ausmachen. Öffentlich sagt sie wenig, gibt keine Interviews, meidet, seit sie für Trump arbeitet, die Kameras. Selbst als er sie einmal auf die Bühne bat, sagte Hope Hicks sozusagen nichts.
Merry Christmas, everyone! And thank you, Donald Trump!
Hope Hicks arbeitete früher für Trumps Tochter Ivanka als PR-Assistentin. So kam sie auf den Radar des Vaters. Sie modelte für Ralph Lauren, war Titelseitengirl von Mädchenzeitschriften. Als Presseverantwortliche in Trumps Wahlkampfteam war sie zwar rührig, doch, wie viele Washington-Korrespondenten berichten, chaotisch und wenig effizient. Auch jetzt, nach ihrer Ernennung zur Kommunikationschefin, schnödet die Journalistengilde erwartungsgemäß. Unqualifiziert ist noch die netteste Einschätzung. Doch sie wird künftig prägen, wie das Weiße Haus seine Botschaften rüberbringt. Sie wird darüber entscheiden, wer ins Oval Office, ins Präsidentenbüro vorgelassen wird, wem Trump Interviews gibt. Angeblich assistiert sie ihm auch beim Twittern. Ob sie versuchen wird, ihn und seine Art und Weise zu kommunizieren zu verändern, ist völlig offen. Wohl eher nicht. Ihre Chance erhielt sie vielmehr gerade deswegen, weil sie den Stil des Präsidenten versteht, weil sie keine Agenda hat und vor allem kein Ego, das dem Übergroßen von Donald Trump im Weg steht.
Und vor eins noch das da im Rendezvous. Wenn Sie am Sonntagabend den Tatort schauen, kennen Sie wahrscheinlich den Ort, die Wurstbraterei in Köln. Dort genehmigen sich die beiden Kommissare Ballauf und Schenk nach einem gelösten Fall oft eine Currywurst und ein Kölsch. Der Imbiss ist dadurch ausgesprochen populär und dort wird auch handfest politisiert, vor der Deutschlandwahl, wie Simon Fatzer feststellen konnte.
Ich kann jetzt noch nicht schlafen. Wollen wir nicht irgendwo mal hingehen, was trinken?
Was essen?
Die wollen noch eine Wurst haben und Pommes haben mit fettigem Mayo und Scheiße, ja. So, ne?
Die Wurstbude, der Bratort, steht ganz am Ende des Rheinauhafens. Oder wie Besitzer Ralf Jäger sagt:
Am Arsch der Welt.
Und doch kommen viele vorbei, selbst aus dem nahen Belgien.
Ja, wir kennen den Imbiss, wir waren schon öfter hier.
Durch Fernsehen, durch die Tatort-Serie mit den Zweien, wie heißen sie auch noch?
Ballauf und Schenk.
Ja, genau. Darauf sind wir hier hingekommen, genau.
Kölner und Touristen, alle lieben sie, die kleine Wurstbraterei.
Das zweitmeistgeknipste Objekt in Köln ist die Tatort-Bude. Kölner Dom kommt natürlich keiner dran, ne? Aber alles kommt, und jetzt sehen wir jetzt auch, die sind am Knipsen, die sind ja nicht auf, die knipsen einfach.
Einfach nur am Rhein entlang gegangen und auf einmal sehen wir da die Überschrift und dann haben wir gedacht, das ist doch irgendwie, ne? Man weiß, dass es den gibt, aber eben nicht an der Stelle, wo der Tatort gedreht wird wohl. Da wird er, so wie wir das gehört haben, hingebracht und dann haben wir gedacht, das ist mal hier auch eine Wurst.
Für den Tatort wird der Wagen tatsächlich auf die andere Rheinseite geschleppt, damit man den Dom sieht. Entdeckt wurde das Kleinod vor 20 Jahren. Da war einer vom Film auf der Suche nach einer Kegelbahn und wurde stattdessen bei Schaustellerfamilie Fosen fündig.
Der war schon ausgemustert, weil das der kleinste Imbiss war, den wir hatten. Der stand draußen bei uns vor dem Grundstück. Und dann kam der an und hat dann gefragt, darfst du mal reingucken? Ja, wir machen Tatort und das ist schön klein, schnuckelig. Sieht klasse aus mit der Wurstbraterei drauf und so. Und so ist er dann gekommen und hat gesagt, ja, dann machen wir mal.
Und engagierte auch gleich Ralf Jäger, der höchst selbst die Wurstzange schwingt, wenn die Klappe fällt.
Das ist für eine Minute den ganzen Tag. Und das Problem ist immer, ich darf ja eh nichts sagen, ne? Weil mich versteht ja dann keiner. Ich habe einmal was gesagt, haben sie direkt synchronisiert. Ne?
Sein Kölsch muss synchronisiert werden und die Kleidung ist vorgegeben.
Ja, immer dreckig, mit Senf und Ketchup, eingesaut. Ich spreche von denen eine Schürze, eine weiße. So läuft keiner im Imbiss rum. Geht gar nicht. Das ist irgendwie so eine Tradition, dass einer, der im Imbiss steht, der muss versifft aussehen.
3 Euro bitte. Senf links außen mit Gefühl drücken.
Von 11 bis 8 steht auch Jägers Frau im Wagen. Eva Fosen hat die Kirmes in den Genen.
Man lernt viele Kinder kennen, Jugendliche, Erwachsene, Omas, Opas. Viele kommen im Rollstuhl, weil sie wissen, dass sie hier gefüttert werden, weil sie nicht alleine essen können. So. Kinder wünschen sich einen Besuch zum Geburtstag hier, dürfen dann rein, dürfen die Eltern bedienen. Wo hat man das schon? Ne? Ist immer was los hier.
Eine Bratwurst und einmal Fritten.
Krakauer Schaschlik, Veggiewurst, alles Beigemüse. Die Wahl fällt meist auf Currywurst und Pommes. Und es scheint, als schmecke den Deutschen auch Angela Merkel ganz gut. In Umfragen führt sie mit fettem Vorsprung.
Sie lässt sich nicht auf der Nase rumtanzen. Die versucht hat zwar immer schön zu umgehen, richtig leiden kann die eigentlich auch keiner. Aber dahinter, das ist auch keiner in anderen Parteien, wo man sagen könnte, der könnte das vielleicht genauso gut.
Ich finde zwar nicht alles gut, was sie macht, aber die hat wenigstens Arsch in der Hose. Wenn sie einen Fehler macht, dann steht sie auch dafür ein.
Und doch ist noch einiges offen.
Was spannend ist, ist die Konstellation. So wie die AfD braucht kein Mensch in Deutschland, ne? Weil das sind Schwachmaten, die haben eh keine Ahnung. Weil die sind einfach zu weit rechts, das geht auch nicht. Ne? CDU und FDP, ob die zwei das schaffen, weil dann sind die Linken auch mal weg vom Fenster und die SPD kriegt auch mal wieder einen auf den Sack. Die schimpfen über die Gesetze, die sie selbst erlassen haben.
Gemeint ist Hartz IV, einst unter Schröder eingeführt. Die Frage nach Gerechtigkeit treibt auch Eva Fosen um, wenn es um Flüchtlinge geht.
Die Länder, wo diese Leute als erstes ankommen, die fühlen sich mit Recht im Stich gelassen. Ne? Und ich fühle mich im Stich gelassen, wenn ich denke, mein Kind war mit 30 anderen Kindern in einer Klasse. Und dann ist immer wieder Unterricht ausgefallen, weil es gab keine Lehrkörper und was nicht alles. Und unsere Kinder sind auch alle zu dick, aber alle Turnhallen werden benutzt für die Flüchtlinge. Gut, müssen ja irgendwo hin. Aber dann kommt mir immer schon mal so hoch, denke ich, boah, sind wir denn schlechter wie die anderen, ne?
Und so endet dieser Ausflug nach Köln mit herbem Nachgeschmack. Wie so manch ein Tatort hier auch.
Mich hat keiner vermisst.
Da könnten wir jetzt ja eigentlich einen drauf machen. Theoretisch.
Irgendwie keine Lust.
Ich auch nicht.
Zum Wohlsein.
13 Uhr, gleich im 1.4. Ein Grollen am Berg und Anna Giacometti sieht Wasser und Schlamm. Der Berg kommt nach Bondo an diesem 23. August. Seither ist Gemeindepräsidentin Giacometti gefordert und mit ihr das ganze Tal. Tagesgespräch nach den Schlagzeilen. Uli Zindl.
Ältere Menschen sollen nicht schon mit 70, sondern erst mit 75 ärztlich abklären lassen müssen, ob sie noch Auto fahren dürfen. Das findet nach dem Nationalrat auch der Ständerat. Der Bundesrat unterstützt das Anliegen. Alle Mitglieder in der EU sollen in Zukunft den Euro als Währung haben, auch die ärmeren Länder. Der Euro sollte mehr sein als die Währung einiger ausgewählter Länder, sagte Juncker bei einer Grundsatzrede vor dem EU-Parlament in Straßburg. Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel will kein zweites Fernsehduell gegen ihren Herausforderer Martin Schulz von der SPD austragen. Kanzlerkandidat Martin Schulz hatte Merkel in einem Brief zu einem zweiten Duell aufgefordert. Wichtige Themenbereiche seien im ersten zu wenig zur Sprache gekommen, sagte Schulz.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.